Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst hier in der Peter und Paul Kirche in Schneferdingen. Heute stehen ja in verschiedenen Kirchen in dieser Region, in Neunkirchen, in der Einweltkirche in Heber, Frauengestalten des Alten und des Neuen Testamentes im Mittelpunkt. Manche Namen dieser Frauen sind uns bekannt, von manchen kennen wir sogar ihre Geschichten. Ich finde es eine gute Idee, einmal diese Frauen in den nächsten Wochen in den Mittelpunkt unserer Überlegungen zu stellen, weil sie insgesamt eigentlich in Vergessenheit oder zurückgestellt worden sind in unserer Kirchengeschichte. Ich freue mich, dass wir in diesem Gottesdienst miteinander singen, miteinander beten. Das stärkt unsere Gemeinschaft und wir wollen unser Herz öffnen für das, was Gott uns heute sagen möchte. Musikalisch gestaltet Frau Chuchu Fitschen den Gottesdienst und sie hilft uns auch jetzt beim Singen. 444 wollen wir jetzt miteinander singen.
Sei dem Vater und
Ein Wohlgefallen.
hat. Nun ist groß Frieden und unten los. All Frieden ein Heldenlos.
Lassen Sie uns miteinander beten. Herr Jesus Christus, du bist das Licht der Welt. Lass dein Licht in unsere Welt leuchten. Mache unsere Herzen hell und schenke uns, dass wir für andere Menschen Licht sein können. Das bitten wir dich, der du mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebst und regierst von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Ich lese aus dem Alten Testament Verse des Propheten Micha von Gottes grenzenloser Güte. Gibt es einen Gott, der so handelt wie du, der Schuld vergibt und Fehler nicht anrechnet? Ja, er hält nicht für immer fest an seinem Zorn, denn die Güte liegt ihm mehr am Herzen. Er wird wieder Erbarmen mit uns haben. Er wird unsere Schuld zertreten und alle unsere Vergehen tief im Meer versenken. Ja, du wirst Jakob die Treue halten und Abraham mit Güte begegnen, so wie du es unseren Vorfahren geschworen hast, und zwar von Anfang an. Halleluja.
Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja.
Ich lese aus dem Neuen Testament, aus Lukas 15, wie Jesus auf die Kritik von Pharisäern und Zöllnern mit zwei Gleichnissen antwortet. Wir singen: Ehre sei dir, Herr. Alle Zolleinnehmer und andere Leute, die als Sünder galten, kamen zu Jesus, um ihm zuzuhören. Die Pharisäer und Schriftgelehrten ärgerten sich darüber. Sie sagten: Mit solchen Menschen gibt er sich ab und isst sogar mit ihnen. Da erzählte Jesus ihnen dieses Gleichnis. Was meint ihr? Einer von euch hat 100 Schafe und verliert eins davon. Wird er dann nicht die 99 Schafe in der Wüste zurücklassen? Wird er nicht das verlorene Schaf suchen, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, freut er sich sehr. Er nimmt es auf seine Schultern und trägt es nach Hause. Dann ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt: Freut euch mit mir, ich habe das Schaf wiedergefunden, das ich verloren hatte. Das sage ich euch. Genauso freut sich Gott im Himmel über einen Sünder, der sein Leben ändert. Er freut sich mehr als über 99 Gerechte, die das nicht nötig haben, ihr Leben zu ändern. Oder wie ist es, wenn eine Frau 10 Silbermünzen hat und eine davon verliert? Wird sie dann nicht eine Öllampe anzünden, das Haus fegen und in allen Ecken suchen, so lange, bis sie das Geldstück findet? Und wenn sie es gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und sagt: Freut euch mit mir, ich habe die Silbermünze wiedergefunden, die ich verloren hatte. Das sage ich euch. Genauso freuen sich die Engel Gottes über einen Sünder, der sein Leben ändert. Wir singen: Lob sei dir, o Christi.
Lob sei dir, o Christi.
Und nun bekennen wir zusammen unseren Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben.
Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ich habe vorhin etwas versäumt bei der Begrüßung. Ich habe nicht gesagt, wer ich bin. Gottfried Berndt. Ich bin mal Pastor in Soltau gewesen und ab und an werde ich immer noch mal gefragt, um zu helfen. Liebe Gemeinde hier in Schneferdingen, wenn ich Sie jetzt auffordern würde, Namen von Frauen zu nennen, die in der Glaubensgeschichte der Juden und der Griechen und der Christen eine Rolle gespielt haben, welche Frauen würden Ihnen da einfallen? Ich könnte mir vorstellen, Eva oder Sarah, vielleicht auch Miriam oder Ruth, vielleicht sogar noch Hagar oder Hannah. Aber es gibt noch viel mehr Frauen, die im Alten und im Neuen Testament genannt werden, die eine wichtige Bedeutung haben. Und diese Frauen, manchmal sogar namenlose Frauen, tauchen immer dann auf, wenn wichtige Entscheidungen getroffen werden oder wenn etwas, ein Ereignis gedeutet werden muss. Dass es eine ganze Reihe wichtiger Frauengestalten im Alten Testament gibt, ist mir persönlich erst bewusst geworden, als ich bei einem Besuch in Jerusalem auf dem Zionsberg, als ich dort die Kirche Domitio besucht habe. In der Krypta dieser Kirche ist ein nachgemachter Sarkophag gebaut, auf dem Maria liegt, und über Maria ist ein Gewölbe, und in diesem Gewölbe sind sieben verschiedene wichtige Frauen aus dem Alten Testament abgebildet, die eine ganz wichtige Bedeutung für die Glaubensgeschichte der Juden gehabt haben. Zu meiner Schande muss ich gestehen, ich kannte nicht die Geschichten von allen. Ich musste mich dann erst einmal darüber informieren, über ihre Geschichten und manchmal sogar auch über ihre Namen. Dabei ist mir, bei der Beschäftigung ist mir ihre Bedeutung erst richtig bewusst geworden. Und was für Frauengestalten des Alten Testamentes gilt, gilt auch für das Neue Testament. Auch hier wird von Frauen geredet, die eine wichtige Bedeutung für die Christen haben, für den christlichen Glauben haben. Einige Namen sind bekannt. Maria, die Mutter Jesu, Maria aus Magdala und dann noch einige, die namenlos sind, wie zum Beispiel die Samariterin, die am Brunnen in Nablus mit Jesus spricht, oder die Ehebrecherin, die Frauen am leeren Grab. Doch wenn man die Paulusbriefe liest und dann besonders darauf achtet, wen er alles grüßt in seinen Briefen, dann merken wir, Frauen haben das erste Jahrhundert der christlichen Gemeinde, der frühen Kirche, entscheidend mitgeprägt. Wir kennen kaum noch ihre Namen. Sie sind in unserer Erinnerung in den Hintergrund getreten oder sagen ihnen Namen wie Nymphia, Priska, Phöbe, Junia etwas? Zu diesen prägenden Frauengestalten des ersten christlichen Jahrhunderts gehört auch Lydia aus Philippi. In einer Erzählung in der Apostelgeschichte ist in wenigen Versen von ihr die Rede. Und es wird in dieser Geschichte erzählt, wie wichtig ihr die Begegnung mit Paulus geworden ist. Ein wenig zur Vorgeschichte. Paulus ist mit Freunden und Mitarbeitenden in Kleinasien unterwegs. Er zieht von einer Gemeinde zur anderen. Er missioniert, er predigt. Und eines Nachts hat er einen Traum. Und er erscheint ihnen einem Mann aus Mazedonien, der sagt, komm rüber, komm rüber. Und Paulus macht sich mit Mitreisenden auf den Weg. Er fährt mit dem Boot über die Meerenge, die Asien von Europa trennt, und setzt zum ersten Mal seinen Fuß auf das europäische Festland. Und in der Stadt Philippi hält er sich die ersten Tage in Europa auf. In dieser Stadt lebt eine Frau, eine Purpurhändlerin, Lydia. Lydia, so wird beschrieben, kommt aus der Stadt Thyatira. Das ist eine Stadt in Kleinasien. Von dort aus muss sie irgendwann nach Philippi gekommen sein, nach Nordgriechenland. Warum sie den Ort gewechselt hat, das wird nirgends erzählt. Allerdings, ein Ortswechsel bei Frauen in dieser Zeit lässt vermuten, dass dieser Ortswechsel nicht freiwillig geschehen ist. Nicht selten sind Frauen als Sklavinnen verkauft worden und so von einem Ort in den anderen gebracht worden. Deshalb auch der Name Lydia, der nichts anderes bedeutet als die Frau aus Lydien, die Frau, die aus Lydien stammt. Zur Zeit, als sie Paulus begegnet, ist sie längst keine Sklavin mehr. Jetzt handelt sie mit Purpur. Purpur, das ist ein Luxusgut. Purpur, das ist die Farbe der Mächtigen. Sie wird gewonnen aus Purpurschnecken. Die Farbe ist so kostbar wie Gold. Senatoren tragen diese Farbe Purpur. Könige, Kardinäle heute. Und Lydia handelt mit diesem Luxusgut. Sie ist also wohlhabend. Als Purpurhändlerin kauft und verkauft sie die Produkte in einer Stadt, in der man sich solchen Luxus leisten kann. Eine freie Frau ist sie, eine Besitzerin eines Hauses. Sie steht einem Haushalt vor. Ich will Ihnen einmal beschreiben, wie ich mir Lydia vorstelle. Eine unabhängige Frau, eine, die ihr Leben selbst in der Hand hat, eine, die selbstbewusst ist, eine emanzipierte Frau, würden wir heute sagen. Eine Frau mit eigenen Vorstellungen von Gott und der Welt. Zwar ist sie gottesfürchtig, so wird sie in der Apostelgeschichte beschrieben, aber so richtig findet sie unter den vielen Göttern ihrer Stadt, die in ihrer Stadt verehrt werden, keinen, für den sie sich begeistern kann. Sie ist eine Frau auf der Suche. Und dabei kommt sie mit dem Gott in Berührung, der in der kleinen jüdischen Gemeinde draußen vor der Stadt, außerhalb von den großen Tempeln, verehrt wird. Diese Gemeinde war auch das Ziel des Paulus, als er zuerst in Philippi übernachtet hat. Er macht sich auch auf den Weg zu der jüdischen Gemeinde, so wie er das immer gemacht hat, wenn er auf seinen Reisen gewesen ist. Und als er dorthin kommt, begegnet er Frauen, die sich hier am Fluss treffen. Und unter ihnen ist Lydia. An diesem Ort mit dem Blick auf den Fluss vor den Grenzen der antiken Stadt Philippi haben wir auch gesessen vor einigen Jahren mit einer Gruppe aus Soltau. Ich glaube, einige aus Schneverdingen waren auch dabei. Als wir den Spuren des Paulus in Griechenland nachgingen, nachgereist sind dem Paulus. Und mir ist dort an diesem Fluss, an dieser Stelle aufgegangen, dass ein Fluss als Treffpunkt etwas ganz Besonderes ist. Weil der Blick auf den Fluss einem ständig Veränderungen zeigt. Das Wasser fließt, Wellen brechen das Licht, Spiegelungen im Wasser verändern sich ständig wegen der Bewegung des Wassers, dass die Spiegelungen sind ständig in Bewegung. Es ist ein guter Ort für Suchende, die dort etwas entdecken wollen. Ein guter Ort für Menschen mit offenem Herzen. Und was Paulus dort den Frauen sagt, trifft auf fruchtbaren Boden, zumindest bei Lydia. In ihrem Herzen wächst etwas, wächst Glaube. Glaube, der so groß wird, dass Lydia sagt, ich möchte dazugehören zu dieser Gruppe von Menschen, von Christen, zu dieser Gemeinschaft der Christen. Paulus, ich möchte mich taufen lassen. Und ich stelle mir das so vor, dass dann Paulus zu ihr gesagt hat, komm her, dann gehen wir hier gleich in den Fluss. Dann taufen wir hier an dieser Stelle. Und als sie Lydia in diesen Fluss steigt, spürt sie die Kühle des Wassers. Sie spürt, dass das Wasser ihre Lebensgeister weckt. Sie spürt, es beginnt etwas völlig Neues für mich. Was die Apostelgeschichte, der Verfasser der Apostelgeschichte, wie er das beschreibt, das liest uns jetzt, lesen Sie mir jetzt also nochmal vor, Frau Schmidt.
Ein Reisebegleiter von Paulus erzählt: Am Sabbat gingen wir durch das Stadttor hinaus an den Fluss. Wir nahmen an, dass dort eine jüdische Gebetsstätte war. Wir setzten uns und sprachen zu den Frauen, die an diesem Ort zusammengekommen waren. Unter den Zuhörerinnen war auch eine Frau namens Lydia. Sie handelte mit Purpurstoffen und kam aus der Stadt Thyatira. Lydia glaubte an den Gott Israels. Und der Herr öffnete ihr das Herz, sodass sie den Worten von Paulus aufmerksam zuhörte. Sie ließ sich taufen, zusammen mit ihrer ganzen Hausgemeinschaft. Danach bat sie: Wenn ihr überzeugt seid, dass ich wirklich an den Herrn glaube, dann kommt in mein Haus. Ihr könnt bei mir wohnen. Sie drängte uns, ihre Einladung anzunehmen.
Liebe Gemeinde, ich habe mich gefragt, was ist eigentlich aus Lydia nach der Taufe geworden? Es wird nirgends etwas berichtet weiter von ihr. Ich kann mir vorstellen, sie und ihr Haus werden eine große Rolle gespielt haben in Philippi. Ihr Haus, das meint zunächst die Menschen, mit denen sie gelebt hat und die sich auch haben taufen lassen. Ich habe mir vorgestellt, das könnte so die erste christliche Gemeinde in Philippi gewesen sein, die erste Hausgemeinde. Aber Haus meint auch noch etwas ganz anderes. Ganz konkret meint Haus ein Gebäude, ein Dach über dem Kopf. Zunächst für Paulus und seine Mitreisenden. Da lädt eine alleinstehende Frau einen fremden Mann und fremde Männer in ihr Haus ein. Ungewöhnlich, eigentlich unmöglich in dieser Zeit. Lydia öffnet eben nicht nur ihr Herz, sondern auch ihr Haus für den neuen Glauben. Und dieser neue Glaube, der eröffnet auch neue Möglichkeiten, dass man anders umgeht im Leben, anders umgeht mit den Menschen, mit denen man zu tun hat. Ich könnte mir vorstellen, dass Lydia die Gemeinde, die erste Gemeinde dort eben auch mitgeleitet hat. Und vielleicht war sie sogar so etwas wie die erste Bischöfin in Philippi. Aber ihre Geschichte bleibt so uneindeutig wie Purpur. Und ihre Spur verliert sich. Aber gerade das macht sie für mich so spannend, weil man auch seine Fantasie spielen lassen kann, überlegen kann, was kann mit ihr geschehen sein. Für mich ist Lydia ein Bild für Menschen, die nach Gott fragen, die auf der Suche danach sind, was bedeutet Gott mir? Was will Gott mir sagen? Für mich ist Lydia ein Bild für Gemeinden, die sich fragen, wie geht es mit uns weiter? Ein Bild für die Kirche, die sich im Augenblick so verändert und wo wir gar nicht wissen, wo wird das einmal enden? Was könnte Lydia uns raten, die wir so unsicher geworden sind in dieser Welt, in unserem Leben? Was könnte sie uns raten, Menschen, die fragen, christlicher Glaube, trägt er überhaupt noch? Kann sich christlicher Glaube auf dem Markt der vielen religiösen Deutungsangebote behaupten? Oder ist christlicher Glaube etwas, was unter ferner Liefen in unserer Gesellschaft weitergeht? Wir wissen, dass sich das bei uns in der Bundesrepublik völlig verändert hat, in dem Land Martin Luthers, dass die Mehrheit keiner der christlichen Kirchen mehr angehört in diesem Land. Und das bedeutet, damit sagen diese Menschen, mit Gott wollen wir nichts zu tun haben oder der bedeutet uns nichts. Vielleicht würde Lydia sagen, seid geduldig mit euch, sei geduldig mit dir und deinem Glauben. Überlege, so muss ich das auch im Beruf sein. Um 1,5 Gramm Purpur, wertvolles Purpur zu gewinnen, benötige ich 12.000 Schnecken, Purpurschnecken. 12.000 Schnecken braucht man, um 1,5 Gramm Purpur herzustellen zu gewinnen. Wie lange benötigen Taucherinnen und Taucher, um diese große Zahl an Schnecken überhaupt zu finden und zu bergen? Auch Glauben braucht seine Zeit, ist immer wieder Krisen ausgesetzt. Und es dauert lange, ehe man sich ganz sicher ist. Und diese Sicherheit wird immer wieder auch unterbrochen, wenn einem Dinge begegnen, mit denen man zunächst nicht fertig wird. Ich habe neulich gerade einer Frau geschrieben, die sehr schwer krank wurde und die sagte, warum eigentlich und wie kann Gott das zulassen? Da habe ich gesagt, es gibt in Psalm 73 ein Wort, ein Satz, und der beginnt mit dem Wort trotzdem. Dennoch, auch wenn alle Erfahrung dagegen spricht, dennoch bleibe ich stets an dir. Glauben braucht seine Zeit, ist immer wieder Krisen ausgesetzt. Vielleicht würde sie uns ermuntern und sagen, macht euch doch auf den Weg, um Menschen zu treffen, um mit ihnen zu reden, auch über den Glauben zu reden, um ihnen zuzuhören, um mit ihnen zu singen und vielleicht auch dann mit ihnen zu beten. Und öffnet dabei euer Herz. Und wenn es nicht mehr weitergeht, kann es sein, dass sich etwas völlig Neues anbahnt. Nehmt euch ein Beispiel an mir. Ich habe den Glauben an einen Gott nicht in den Tempeln der Stadt Philippi gefunden, in den großartigen Tempeln. Ich musste aus der Stadt herausgehen an den Fluss. Dorthin an eine unscheinbare Stelle. Und dort ist mir dann dieser Gott begegnet. Der Gott, dem ich mein Leben überantworte, dem ich mich anvertrauen kann. Vielleicht ermutigt euch dieses mein Erlebnis auch vor uns, vor euch selbst und vor anderen zu bekennen. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Das ist mein Bekenntnis geworden, so sagt Lydia. Vielleicht auch euer Bekenntnis? Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne durch Christus Jesus. Amen. Vertraut den neuen Wegen, das, was Lydia gemacht hat, erlebt hat. Sie hat neuen Wegen vertraut, vertraut den neuen Wegen. Das Lied Nummer 395. Noch ein paar Dinge, die Ihnen bekannt zu geben sind. Auf die Termin- und Veranstaltung der nächsten Woche möchte ich hinweisen. Sie sind dem Aushang im Schaukasten und der Homepage zu entnehmen. Ganz herzlich wird eingeladen zum nächsten Sonntag zum Gottesdienst um 10 Uhr. Da wird ein Gottesdienst in der Predigtreihe Frauengestalten in der Bibel gehalten von Pastorin Annette Lehmann zum Thema Schiffra und Pua. Wer hat diese Namen schon mal gehört? Schiffra und Pua. Einige nicken, andere schütteln den Kopf. Also ich glaube, das wird spannend, wird das. Ganz herzlich wird gedankt für Kollekten und Gaben. In der vergangenen Woche wurden Spenden in Höhe von insgesamt 1.136 Euro für unterschiedliche Zwecke in Peter und Paul gegeben. Dafür wird ganz, ganz herzlich gedankt. In unsere Fürbitte wollen wir diejenigen aufnehmen, die getauft wurden. Es wurde getauft Bennett Vorwerk aus Schneeferdingen, Emilian Hoffmann aus Schneeferdingen, Ina Tabea Holznagel aus Schneeferdingen. Und wir haben Abschied genommen, haben beerdigt und auch sie wollen wir aufnehmen in unser Fürbittgebet. Annegret Lujage, geborene Röhrs aus Weselo im Alter von 72 Jahren. Ilse Peters, geborene Sass, Schneeferding, zuletzt wohnhaft in der Residenz Heideblüte im Alter von 94 Jahren. Eleonore Heu, geborene Krebs aus Weselo, im Alter von 72 Jahren. Und Ingrid Reitinger, geborene Schröder, aus Schneeferdingen, zuletzt wohnhaft in der Residenz Heideblüte, im Alter von 85 Jahren. Sie und ihre Angehörigen nehmen wir auch in unsere Fürbitte mit auf. Und die Kollekte, die jetzt beim nächsten Lied eingesammelt wird, ist bestimmt für die Förderung des theologischen Nachwuchses in der Landeskirche. Zur Förderung des theologischen Nachwuchses gehört auf der einen Seite natürlich Geld, aber ganz besonders gehören dazu Menschen, die Jugendliche ermutigen, Theologie zu studieren. Ist ein ganz tolles Studium, finde ich jedenfalls. Außerdem wird eingesammelt die Gaben für diakonische Aufgaben in unserer Gemeinde. Jetzt beim kommenden Lied. Lassen Sie uns nun miteinander Fürbitte halten und dazu aufstehen. Du Gott bist barmherzig, du siehst uns freundlich an. Öffne unsere Augen, dann sehen wir deine Güte. Öffne unsere Ohren, dann hören wir deine Ermunterungen. Öffne unsere Lippen, damit wir dich loben können und dir sagen können, was uns auf dem Herzen liegt. Was uns auf dem Herzen liegt, tragen wir zusammen und teilen es mit dir, worüber wir entsetzt sind. Über die Entwurzelung, die Verletzung, die Tötung so vieler Menschen auf dieser Erde. Was uns traurig macht, all der Streit und die Schwierigkeit, uns zu verständigen in unserer Gesellschaft, in unserer Nachbarschaft, in unseren Familien. Was uns ohnmächtig macht, das Sterben in der Ukraine, in Gaza und an vielen anderen Orten in unserer Welt. Wonach wir uns sehnen, ein Ende der Gewalt, Frieden und Menschenfreundlichkeit, nicht nur bei uns. Wofür wir dankbar sind, für unsere Demokratie, für unsere Freiheit und das Recht in unserem Land. Und worauf wir hoffen, dass unsere Kinder eine Zukunft haben auf dieser Welt. Ganz besonders bitten wir für Bennett Vorwerk, für Emilian Hoffmann, für Ina Tabea Holznagel, die getauft wurden. Lass in uns eine Gemeinde vorfinden, in der sie sich gerne aufhalten. Und gib ihnen Eltern und Paten an die Seite, die dafür sorgen, dass sie dich, guter Gott, kennenlernen. Und wir bitten dich für Annegret Luhage, Ilse Peters, Eleonore Heu, Ingrid Reitinger, die du zu dir gerufen hast und die wir zu ihrer letzten Ruhestätte begleitet haben. Halte an ihnen fest, auch jenseits der Todesgrenze, wie du es versprochen hast, und tröste die, die traurig geworden sind. Was wir sonst auf dem Herzen haben und was uns bewegt, bringen wir vor dich in der Stille. All das fassen wir zusammen und bringen es vor dich, indem wir das Gebet miteinander, füreinander sprechen, das dein Sohn Jesus Christus uns anvertraut hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und wenn wir jetzt in die neue Woche gehen, in diesen Tag, in die neue Woche, dann tun wir das unter dem Segen unseres Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. dann brauche ich das ja gar nicht mehr zu sagen. Schönen Dank für die Kirchenmusik, aber auch schönen Dank für die Arbeit, die Vorbereitung für diesen Gottesdienst, für die Mitarbeit an diesem Gottesdienst. Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Sonntag, eine gute Woche und denen, die jetzt Ferien bekommen haben. Ich kann mich erinnern, vor vielen, vielen Jahrzehnten, als ich Ferien bekommen habe, habe ich mich da immer ganz besonders gefreut. Ich hoffe, dass ihr schöne Ferien habt. Auf Wiedersehen.
Schönen Sonntag. Danke, gleichfalls. Ja, komm schon. Schönen Sonntag wünsche ich. Schönen Sonntag. Danke. Schönen Sonntag. Schönen Sonntag. Tschüss.